Es ist Dwitzwoch, Freunde, und damit beginnt dieses Podcast-Kapitel direkt mit einer Lüge. Dieses neue Kapitel, das da heißen soll, Dwitzwoch. Die Pilotstaffel der Wichser-Spiele ist also beendet. Wir haben kräftig analysiert, bewertet, resümiert und sind zu dem Schluss gekommen, es war okay. Und deshalb darf ich euch nun neu begrüßen, mit neuem Namen, neuem Logo und aus einem ganz neuen Tonstudio. Hallo und herzlich willkommen zum Dwitzwoch, Folge 001. Manche Dinge bleiben aber wie sie sind, und dazu gehört natürlich mein Gesprächspartner und Gastgeber am heutigen Abend, Schlü. Nabend.
Tim, ich begrüße dich. Ja, neues Format, neues Tonstudio, neuer Podcast. Podcast, auch mal so ein bisschen mit der Zeit gehen. Bei unserem alten Format, der Weg ist das Spiel, haben wir eine Folge zusammen aufgenommen, glaube ich.
Eine mit Robbie Hunke, die, ja genau. Ja,
genau. Jetzt sitzen wir hier zusammen, das hat mehrere Gründe. Und zwar läuft bei Tim technisch noch nicht alles rund.
Also Moment, dass es technisch noch nicht alles rund läuft, liegt ja auch damit, dass dieses pompöse Tonstudio hier auch eingeweiht werden sollte. Und dementsprechend war die Notwendigkeit, das Ganze bei mir auch wieder zu installieren, noch gar nicht gegeben. Ich könnte mich dran gewöhnen. Es ist ja hier bombastisch aufgemacht, was in deinem Kellergewölben jetzt hier mittlerweile an Studiomaterial zusammengekommen ist oder an Studio-Einrichtung. Ja, ich würde sagen, so langsam sind wir professionell und dementsprechend ist es auch in Ordnung, dass wir jetzt hier in einem ganz neuen Format zusammensitzen.
Ja, ich habe hier ganz professionell ein paar Sachen zusammengebaut, und zwar unter anderem eine Ledercouch, von der Rocco Siffredi nur träumen könnte. Ich habe für den passenden Rahmen gesorgt und Amicelli gekauft. Ich finde, das ist eine Süßigkeit, die sehr viel Stil hat, auch im ganzen,
ja, in der Verpackung. Und für mich, ne? Besten Dank, den Monster in der Version Mule.
Ja, es gab leider nicht mehr den roten. Ich weiß nicht, ob es da...
Nee, alles gut. Ist ja auf jeden Fall, ist ja ein zuckerfreier. Gehört aber nicht zu dieser Ultra-Serie. Von daher, das ist so ein bisschen bierig. Ganz, ganz komisches Getränk irgendwie. Aber es ist in Ordnung. Es ist zuckerfrei, alkoholfrei. Und ich bin zufrieden. Du bist ein guter Gastgeber.
Ja, schön, dass du jetzt auch gerade ein Störgeräusch verursacht hast mit der...
Das war kein Störgeräusch. Ich wollte das Ganze nochmal... Das ist doch perfekt hier. Podcast.
Ein Monstergeräusch. Herrlich. Ja, ansonsten haben wir hier noch Schallabsorber, Tim. Die haben 89 Euro gekostet. Glaubst du, die bringen was?
Also definitiv nicht für den Wert von 89 Euro. Das hat 89 Euro gekostet?
Ich weiß auch nicht, was mich da schon wieder geritten hat. Aber ich finde, es macht...
Aber alle zusammen. Also es sind 8 Stück.
Ja, es sind acht Rechtecke.
Das sind keine Rechtecke.
Das sind Sechsecke.
Sechsecke sind das.
Es sind 8 Sechsecke in verschiedenen Farben. Ich finde, es macht unheimlich was her. Und ich freue mich, dass du hier meiner Einladung nachgegangen bist heute.
Man muss zu diesen Sechsecken auch sagen, ich habe mir die von deinen Fotos viel größer vorgestellt. Die gehen ja jetzt hier echt unter. Also die nehmen ja hier gar nichts auf. Also die Casting-Couch macht mehr her hier auf jeden Fall.
Die Casting-Couch, Steffen, da sind noch einige... lass mal das mal sein. Premierenfolge, Tim.
Ja, da müssen wir uns vorstellen, oder?
Sollen wir uns vorstellen nochmal einmal kurz?
Ja, ich hätte jetzt ein schlechtes Gewissen zu sagen, hört doch einfach nochmal die Folge 1 von Der Weg ist das Spiel.
Nein, bitte.
Im Grunde war es ja, es war ja auch eine Intention, dass wir das Ganze hier nochmal ein bisschen neu aufrollen, dass wir gesagt haben, boah, die ersten Folgen, die tun schon weh im Nachhinein.
Ja, generell so diese ganzen... Ich weiß nicht, wie viele ersten Folgen es dann waren, so die ersten 20 oder so, wo auch nur so ein bisschen das Konzept fehlte. Das war ein bisschen so wie in einem SB, wo so Cola-Fläschchen neben dem Tischkreis stehen.
Ja, wir wussten gar nicht, was wir machen. Und genauso reden wir auch am Anfang. Mittlerweile hat sich ja, ich habe ja eben schon gesagt, unsere 99 Pilotfolgen haben sich dann ja irgendwann automatisiert. Also man hatte von selbst ein Konzept. Jede Folge hatte eine gewisse Struktur, die wir auch abgehandelt haben. Wir wussten, wie lang wir werden, was zu kurz ist, was zu lang ist, was für Themen wir auf jeden Fall immer drin haben wollen. Und ich glaube auch, viele unserer Hörerinnen und Hörer haben sich da auch ein bisschen dran gewöhnt. Und das war am Anfang halt echt müßig, würde ich mal sagen. Also wenn man selbst nicht genau wusste, okay, jetzt ist die Folge vorbei. Das war, glaube ich, ich kann mich daran erinnern, dass es am Anfang echt so war, wir haben jetzt hier 50 Minuten aufgenommen, reicht jetzt, oder? Und da war aber noch gar nicht thematisch war noch gar kein Cut drin eigentlich.
Ja. Und auch, es gab so diese Problematik, also das ist keine Problematik, also wir haben uns ja als der Groundhopping-Podcast deklariert, aber viele haben uns gehört, obwohl sie halt gar keine Groundhopper sind. Wiederum andere haben gesagt, ja nee, was habe ich denn mit Groundhopping zu tun? Ich höre mir doch keinen Groundhopping-Podcast an. Und da waren wir dann relativ schnell der Meinung, ja, irgendwas machen wir ja doch falsch. Und letztlich war es im Prinzip nur so ein kleiner Fehler, der uns bei der Nummerierung unterlaufen ist, um das Ganze dann final nochmal neu aufzuziehen, ne?
Ja, was heißt Fehler? Also ich hab ein Stück weit habe ich da dran gedacht damals, als wir die ersten Folgen eingestellt haben und habe ja dann sogar mit 01 und 02 gearbeitet, weil ich wusste, ab Folge 10 werden wir eine 1 vorne stehen haben und damit das Ganze auch weiterhin in seiner alphabetischen Reihenfolge bestehen bleiben kann, haben wir von vornherein mit der 0 vorne gearbeitet. Ich habe aber selbst nicht gedacht, dass wir wirklich irgendwann Folge 100 erreichen würden und von da an diesen Aufbau der Folgenbetitelung ad absurdum führen würden. Also dass das Ganze nicht mehr funktioniert mit zwei Ziffern. Ja, und es gab jetzt ein paar Dinge, die dazu geführt haben, dass wir jetzt gesagt haben, der Weg ist das Spiel beendet, wir machen was Neues. Was, ja, sind wir mal ehrlich, so ganz viel neu passiert jetzt hier eigentlich auch nicht. Also ein paar Dinge habe ich ja eben angesprochen, die sind neu. Aber wir brauchten einen Aufhänger, weil wir haben ja auch immer gesagt, wir machen keine Sommerpause.
Wir haben keine gemacht.
Wir haben das Ding beendet und jetzt fangen wir wieder was Neues an. Ja gut, der eine oder andere wird sagen, es war eine Sommerpause light.
Es ist trotzdem eine komische Situation, weil Tim schaut mich die ganze Zeit an, während er spricht. Ich verstehe nicht, warum du dich einfach so ein bisschen versuchst, über mich zu gucken oder so. Es macht mich wahnsinnig, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt,
wo wir ich überlege auch gerade, wie das letzte Mal war, als wir mit Robby Hunker aufgenommen haben. Also, der ja nicht vor Ort war, aber da haben wir auch in einem Raum gesessen. Heute ist die 100. Folge, ne? Also, wir haben 99 Mal der Wegsspiel aufgenommen und heute zum ersten Mal Dwitzwoch. Ja, krass, wir haben Jubiläum, haben wir überhaupt nicht dran gedacht.
Ich glaube, bei Robby haben wir den Bildschirm einfach angeguckt. Aber hier, ich habe ja alle Bildschirme ausgelassen, das macht immer auch Wahnsinn.
Das ist wirklich ganz kurios. Also ich nehme jetzt heute wahr, wie dieser Mann hier aufnimmt. Ich sitze vor mindestens zwei, wenn nicht drei Bildschirmen, die an sind. Und ich habe noch eine Maus in der Hand, falls ich irgendwas noch kurzfristig recherchieren will und tue, als ob das mein Allgemeinwissen ist. Und hier ist einfach alles aus. Also wenn hier das Licht nicht an wäre, wäre der Raum dunkel, abgesehen von diesem Mischpult, was in allen Farben leuchtet. Aber also ich muss mich hier noch ein bisschen dran gewöhnen. Also das ist noch sehr ungewohnt.
Was noch wichtig ist, auch an alle Neuhörer und Neuhörerinnen, wir gendern jetzt aber nicht
das. Neuhörer und Neuhörer, das war auch keine.
Wir gendern jetzt aber nicht durch, ne? Das machen wir jetzt einfach nur einmal kurz, damit die Leute denken, dass wir politisch korrekt hier agieren würden. Aber mit der Zeit merkt man das schon, wohin die Reise gehen wird. Der Podcast lebt von Rückmeldung. Also das nochmal an der Stelle, wer uns zum ersten Mal hört. Ihr könnt hier am Podcast-Geschehen mitwirken, indem ihr uns einfach eine Rückmeldung gebt zu allen möglichen Themen. Wir rufen meistens dann auch nochmal dazu auf. In der Regel ist es aber so, dass wir irgendwas falsch machen und wir dann höflich und nett korrigiert werden und das dann auch in der kommenden Folge nochmal anbringen, das Thema. Also Rückmeldungen sind immer sehr gerne.
Also die meisten Rückmeldungen müssen wir ja gar nicht erfragen. Die triggern wir ja durch unsere fehlerhafte Recherche oder den mangelhaften Informationsgehalt unserer Aussagen.
Ist korrekt. Ja, dann lass uns mal hier in Folge 1 starten.
Wir müssen noch eben noch erzählen, Folge 1, ja gut. Ich habe angefangen und habe ja eben auch kurz erzählt, ich bin mit einer Lüge angefangen. Wir nennen uns jetzt Dwitzwoch, das ist ein bisschen knackiger, aber heute ist überhaupt nicht Dwitzwoch. Zumindest nicht, wenn ihr das hier an Tag 1 der Veröffentlichung hört.
Ist der Premierensonntag, ne?
Premierensonntag trifft es ganz gut, ja.
Premieren müssen eigentlich immer am Sonntag stattfinden, finde ich. Das ist unser Credo.
Sagen wir so, dass wir wollten unbedingt an einem Sonntag online gehen und natürlich im Oktober, dass wir den ganzen September uns noch freigenommen haben, verschiedenen Dingen nachgegangen sind, unter anderem ist dieses Studio entstanden, ich war ein bisschen unterwegs, da wäre es auch teilweise schwierig geworden aufzunehmen, aber kommen wir später zu. Ich glaube, du wolltest gerade schon den Cut machen und in unsere Themen der letzten Woche gehen, wa?
Ja, ich wollte mal gucken, was ist denn in den letzten Wochen passiert? Wir hatten ja so ein bisschen Leerlauf quasi und ich habe mal geschaut und zwar fange ich einfach mal mit dem Financial Fairplay an, denn das Financial Fairplay soll ein bisschen neu erfunden werden, sagen wir es mal so. Die Vereine haben es ja im Prinzip jetzt schon so ausgelegt, wie sie wollten, ne? Manchester City und Paris.
Kommt immer darauf an, wer der Richter ist, ne?
Ja, genau. Es hat ja einige kleinere Vereine dann auch mal getroffen, die da ausgesperrt wurden wegen banalen Summen, die da nicht bezahlt wurden oder zu spät bezahlt wurden. Aber die Großen hat es dann nie getroffen. Die Grundregel vom Financial Fairplay war ja eigentlich, kein Club darf mehr Geld ausgeben, als er einnimmt. Ein externer Investor darf eine Lücke füllen mit maximal 30 Millionen Euro. Also das war das Grundprinzip von Financial Fairplay und ich glaube...
Ich wusste nicht, dass die Summe von 30 Millionen festgelegt war.
Wusste ich auch nicht, habe ich heute in einem Artikel gelesen, Quelle Internet. auf jeden Fall 30 Millionen Euro hätte ein externer Investor ausgleichen dürfen. Ich glaube, im Rahmen dieser Recherche hier, Football Leagues war das, glaube ich, kam dann noch raus, dass Qatar Airways bei Paris scheinbar einen ganz guten Sponsorenvertrag ausgehandelt hat. Also Paris hat da gut gehandelt.
Überraschend.
Und die haben da super viel Geld bekommen von der Fluggesellschaft. Muss man sich mal vorstellen. Also da sitzen richtig findige Leute, die da handeln können. Und so ist das Geld quasi so ein bisschen umschifft worden oder umflogen in dem Fall. Riesen-Gag, Tim, Airways, na okay.
Das Modell ist. Also, es wird noch besser. Also es wird noch besser. Wenn das jetzt hier der erste Gag ist, den niemand von uns mitbekommt, das ist noch kein Level. Also
okay, es geht gleich. Es geht noch aufwärts gleich.
Wie man es nimmt.
Ja, das Modell ist gnadenlos gescheitert, kann man sagen. Und du hast gerade schon gesagt, kommt drauf an, wer der Richter ist. Ich glaube, es war ja so, dass City von der UEFA mal ausgeschlossen wurde, wegen irgendeiner klassischen Scheichgeschichte, ne? Und der Europäische Sportgerichtshof, CAS heißt der, ist sich irgendwie einig geworden mit City, dass sie dann doch in der Champions League spielen durften. Ich glaube, City konnte sich die Richter selber
aussuchen. Zumindest einen mindestens.
Ja, irgendwas.
Den dritten Richter konnte sich City selbst aussuchen. Und also das war eine Geschichte, ey, Wahnsinn.
Ja, und jetzt spätestens mit Corona ist das Ding ja komplett unter die Räder gekommen. Man hat es ja so mitbekommen, was da bei PSG los ist. Und jetzt hat sich der UEFA-Boss Schäferin auch mal dazu geäußert. Und er hat das Ganze auch offen zugegeben und hat gesagt, Zitat, dass es an der Zeit sei, Financial Fairplay zu einem soliden Finanzsystem zu entwickeln, das Investitionen und Wachstum fördern soll. Und da weiß man ja schon, wie die Zukunft des Financial Fairplays so aussieht. Und zwar einfach so, dass du als Investor da einsteigen kannst wie Sau. und zwar soll es eine Luxussteuer geben, so nennt man das. Also in Zukunft ist geplant, dass Spielerausgaben auf einen bestimmten Prozentsatz der Einnahmen gedeckelt werden, aber es gibt darüber hinaus die Möglichkeit, im Prinzip so viel zu investieren, wie du möchtest. Du musst darauf allerdings eine Strafe zahlen, beziehungsweise das nennen die da Luxussteuer. Und ich glaube, es wird dem Scheich scheißegal sein, wie viel er Strafe zahlen kann, wenn er so viel Geld reinbuttern kann, wie er möchte.
Das ist sowieso immer das Geile. Wenn die Strafen rein finanzieller Natur sind, dann ist es ja albern, weil genau darum geht's ja, ne? Das ist ja wie diese Strafen beim Autofahren für zu schnell fahren. Jemand Reiches, den juckt es doch nicht, wenn er da seine 120 Euro Strafe zahlen muss fürs Rasen, wenn er seinen Lappen behalten kann. Also da ist selbst das ist, ich glaube, das ist in der Schweiz, ne, wo die Strafen für Blitzer ans Gehalt angepasst werden. Ist das in der Schweiz?
Da gab's doch mal was, irgendwer musste 160.000 Euro bezahlen.
Und selbst das ist ja auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein, sagt man, glaube ich. Denn letztendlich, wenn die Strafe nur finanziell ist, dann es gibt halt Leute, für die finanziell es keine Schmerzgrenze gibt. Und dementsprechend ist das ja genauso beim Financial Fair Play. Also wer eh schon zu viel Geld hat und irgendwie versucht, das da reinzupulvern, dem tut es doch nicht weh, wenn er dafür noch eine Strafe zahlen muss und dann nochmal mehr reinpulvert. Also ja, ich weiß nicht, ob die das ernst meinen oder ob die das wirklich jemandem verkaufen wollen, aber das ist echt.
Ja, der Chef von Paris, der wirkt da federführend mit, der Nasser El-Khelaifi. Der gute Mann ist ja nicht nur Chef von Paris, sondern der bedeckt ja auch noch einen Platz im UEFA-Vorstand und ist Präsident, hat die Präsidentschaft inne der Clubvereinigung ECA. Und hat ja damals...
Das ist eh der Mann überhaupt keine Ahnung von Fußball. Der hat überhaupt keine Ahnung von Fußball.
Willst du jetzt hier das Fachwissen absprechen?
Absolut, oder? Absolut. Also ganz ehrlich, der wird doch nicht vom Grundsätzlichen her nicht mehr Ahnung von Fußball haben als du oder ich. Der hat nur mehr Geld und hat sich dementsprechend an Positionen gekauft, an denen er danach noch weitere Positionen und Ämter bekommen kann. Aber der hat doch keine Ahnung, ey.
Ja, und der kann vor allem jetzt gerade eine Menge Druck ausüben, weil er ja mit dazu beigetragen hat, dass diese Super League vorerst nicht stattgefunden hat, weil er zum Beispiel gesagt hat, dass PSG an dieser Geschichte nicht teilnimmt. Klar, weil er persönliche Interessen da vertritt. Er hat ja auch er ist, glaube ich, Chef dieser Mediengruppe beIN Sports oder so, ne?
Diese
katarische Mediengruppe, die natürlich auch die Übertragungsrechte an der UEFA Champions League hat. Und das spielte alles mit zusammen. Und ich glaube, dann kann man sich ungefähr ausmalen, wohin die Zukunft des Fußballs ungefähr gehen wird, weil das wird ja jetzt auf jeden Fall durchgesetzt, so eine Reform. Und das betrifft ja dann auch so ein bisschen den deutschen Fußball, weil ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass wenn es diese Financial Fairplay Reform geben sollte, dass der deutsche Fußball oder die deutschen Topvereine dann weiterhin sagen können, ja nee, hier, wir haben ja 50+1 und so. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber die Zukunft sieht nicht rosig aus, was das angeht, ne?
Nee, also war jetzt auch noch, in dieser Woche kam ja auch noch die Meldung, dass dass die Strafen für die Super League-Vereine mehr oder weniger zurückgenommen worden sind, ne?
Ja, exakt. Also die haben ja dagegen geklagt, glaube ich, ne?
Ja, genau, und die UEFA ist da, glaube ich, nicht auf Konfrontation gegangen, sondern hat gesagt, okay, dann belassen wir es dabei. Und wenn ich es richtig verstanden habe, haben die jetzt erstmal alle Sanktionen zurückgezogen, auch für die Mannschaften, die schon mit ihren Strafen einverstanden waren. Es gab ja die 12 Vereine und die drei Barca, Real und Juve, die hatten sich ja nicht damit einverstanden erklärt, da rauszugehen und Strafen zu zahlen. Und die anderen 9, Arsenal, Chelsea, Liverpool, ich weiß nicht, wer da noch alles drin war, die haben ja irgendwie für eine Strafe, die auch in einem sehr lächerlichen Bereich war, ich glaube, da ging es um 15 Millionen Euro oder irgendwie sowas, die haben ja gesagt, okay, wir zahlen das und wir haben jetzt keinen Bock mehr auf Theater, dann lassen wir es halt. Und selbst die müssen das jetzt nicht mehr bezahlen. Also das ist alles.
Ich habe mal einen Podcast gehört, da ging es auch um das Thema und da meinte einer der Protagonisten, dass er sich doch relativ gut vorstellen kann, dass diese großen Vereine tatsächlich aus der Champions League ausgeschlossen werden.
Ja, ja, ja. Ich wollte gerade auch den Bogen spannen. Ich kann mich wirklich noch daran erinnern, wie wir darüber geredet haben und das war so ein Knall, das war so eine krasse Geschichte, dass wir nicht, ich glaube, wir waren da uns auch einig, dass man von dem Punkt aus nicht wieder auf Status Quo kommt. Es gab kein Zurück mehr, war, glaube ich,
ja. Unser Credo. Ich dachte, du sagst jetzt, wir waren uns einig, dass die Vereine ausgeschlossen
sind. Nein. Wir waren uns, glaube ich, so weit einig, dass wir gesagt haben, es gibt kein Zurück mehr. Die haben jetzt sich so weit aus dem Fenster gelehnt, die haben so für ein Eklat gesorgt, ein Affront gegen die UEFA. Da wird es jetzt keine Möglichkeit geben, dass die sich wieder an einen Tisch setzen und die Kuh vom Eis ziehen, sagt man das?
Ja, die ziehen die Kuh vom Eis.
Nee, heißt das so? Ja. Heißt das Sprichwort? Doch, die Kuh vom Eis ziehen, ne? Ist richtig. Mit heutigem Stand ist irgendwie, ist nichts passiert, ne?
Nee, es ist nichts passiert, außer der Tatsache, dass sich, glaube ich, bei der UEFA jetzt auch nochmal irgendwann irgendein Investor gemeldet hat und noch mehr Geld quasi für diese Liga angeboten hat. Und das wird ja auch irgendwann in den nächsten Jahren soweit sein, dass sich da auch die deutschen Topclubs abkoppeln müssen. Die müssen sich entweder entscheiden, machen wir mit bei den Top-Vereinen oder lassen wir es eben sein. Und wie gesagt, das sind beiden großen Vereine, wobei einer ja auch, wo wir ja auch von einem aktuell Anhänger sind, sind ja im Prinzip Wirtschaftsunternehmen. Am letzten, wann war das, Mittwoch oder Dienstag, als Dortmund in der Champions League
gespielt hat? Dienstag,
da wurde ja auch ein Spruchband gezeigt, was sich gegen die Champions League Reform richtet, ohne strafrechtlich relevanten Inhalt, und das wurde dann auch vom Ordnungsdienst relativ schnell entfernt, und da hätte man sich ja wünschen können, dass der BVB da ein bisschen Haltung zeigt, egal wer da gerade Ausrichter ist und das Hausrecht hat.
Man muss natürlich auch noch dazu sagen, dass Herr Schäferin höchstpersönlich neben Aki Watzke auf der Tribüne saß und das Ganze mit ansehen musste.
Er musste es mit ansehen, und das Spruchband war auch relativ schnell wieder weg. Und man hätte die Möglichkeit gehabt, Haltung zu bewahren oder sich einfach beschämend zu verhalten.
Das ist fast schon zu glorifiziert zu sagen, dass man da Haltung bewahrt, wenn man diese Spruchbahn akzeptiert. Weil letztendlich, du hast es gerade schon gesagt, es war kein strafrechtlich relevanter Inhalt. Es war wirklich es war auch in keinster Weise eine obszöne Artikulation oder irgendwie sowas. Das war der Teil, der entscheidend war, aber wirklich Stop UCL Reforms, ne? Darum ging es ja wirklich.
Ja.
Und das ist ja noch nicht mal Kritik, das ist ja wirklich einfach nur, hört auf damit, das ist ja mehr oder weniger eine Bitte.
Und ohne jetzt irgendwelche repräsentativen Umfragen unternommen zu haben, würde ich auch mal sagen, dass das schon den Großteil des Stadions, das ja schon dahinter steht, hinter so einer Aussage.
Also, und dementsprechend finde ich es fast schon albern, wenn ein Verein dadurch Haltung bewahrt, dass er das einfach nur akzeptiert. Das ist für mich so, das muss.
Man ist schon so weit in diesem Ding drin, dass man, ja, du hast recht, dass man sagt, Haltung bewahren.
Ich war richtig schockiert.
Das muss einfach akzeptiert werden und fertig damit. Also
ich war richtig schockiert. Ich wusste halt als Stadiongänger beziehungsweise als Südtribünenbesucher bei diesem Spiel nicht genau, was drauf stand, und dementsprechend war ich mir nicht sicher, ob da noch irgendwas drauf stand, was mir jetzt nicht klar ist, weshalb da jetzt der Ordnungsdienst einschreiten wollte, je nachdem. Aber im Nachhinein bin ich noch schockierter, weil das ja wirklich fast schon übergriffig ist. Der hat in die ja, in die Meinungsfreiheit einzugreifen.
Ja, absolut beschämend, peinlich. Dann noch diese ganze Trikotgeschichte mit dem BVB, die jetzt ja das Logo mit so einem Feinliner von Stabilo da nachgezogen haben auf dem Trikot. Also, man macht sich aktuell ganz, ganz gut zum Obst in Dortmund, das muss man einfach so sagen.
Ja, ja.
Traurig. Aber so ist es. Ja, das war Financial Fairplay. Sieht doch gut aus, oder? So ein schöner Start hier.
Ich wollte gerade sagen, also das ist echt, das macht doch einfach keinen Spaß, so jetzt hier in diese neue Podcast-Staffel reinzusteigen. Es ist wirklich, es ist wie so oft, so Themen, auf die man eigentlich keinen Bock hat. Klar, die gehörten zur Woche dazu. Wir müssen jetzt drüber reden, weil wir halt ja unser Raster hier beibehalten wollen, wie wir in diesem Podcast Themen behandeln. Aber das ist echt was, das macht keinen Spaß. Das ist jedes Mal ärgert mich in sich darüber. Man erzählt von Entwicklung. Wir ärgern uns. Jeder, der zuhört, ärgert sich. Aber ja, wir können es ja auch nicht verschweigen.
Dann habe ich gelesen, dass die WM alle 2 Jahre stattfinden soll.
Das war nämlich auch in den letzten Wochen. Klasse, also jetzt wird es ja viel besser noch. Also, das wird besser. Das ist ein richtig gute Laune-Podcast hier.
Ich wollte auch nicht groß wissen, was steckt da jetzt alles hinter und bla bla bla. Ich wollte einfach wissen, von wem kommt so eine Idee. Bin da mal so ein bisschen die Berichte durchgegangen. Und die Idee stammt aus Saudi-Arabien. Diese fußballverrückte Nation.
Ich behaupte sogar, das würde funktionieren. WM alle 2 Jahre. Ich glaube, dass.
So bei diesem Kundenpublikum.
Ja, einfach auch, wenn ich in andere Sportarten gucke, so Handball oder sowas alles, da funktioniert es ja auch und ich habe nicht das Gefühl, dass da ein Turnier weniger Beachtung findet als das im Folgejahr. Also da ist eine gewisse Aufmerksamkeit da und die bleibt halt auch. Und ich glaube, dass dieser Rhythmus 4 Jahre, also ich bin um Gottes Willen, bevor ich das jetzt hier jemand in falschen Hals bekommt, ich bin da überhaupt kein Fan von, aber ich glaube, dass dieser Zyklus 4 Jahre halt schon für manche sehr lang ist und dementsprechend, ja, 2 Jahre WM hieß ja dann auch alle 2 Jahre EM ja quasi, ne? Oder wie soll das dann laufen?
Ja, auch noch irgendwie. Ich soll vielleicht mal Saudi-Arabien anrufen. Wenn man in Riad.
Ich bin mir auch sicher, dass die nächste Europameisterschaft wahrscheinlich in Saudi-Arabien stattfinden wird. Eine der nächsten 3, 4 Europameisterschaften in Saudi-Arabien. Safe.
Ich habe in Riad keine Sklaven gesehen. Ja, was haben wir sonst? Sonst, Großbritannien habe ich jetzt gelesen. Mit Reisepassen oder noch?
Seit 1.10. Seit 1.10. Jetzt.
Also seit.
Vorgestern.
Seit vorgestern kommst du nur noch mit Reisepass in die. Ins Vereinigte Königreich.
United Kingdom. Ins United Kingdom. Kingdom, ja, ja.
Was soll das?
Ey, krass, ne? Ist vor allem, was soll das, ey? Es ist so, irgendwie, da merkt man erstmal, dass so politische Entwicklungen auch Einfluss auf einen selber haben. Bisher war es immer so, immer irgendwie, ja, okay, die haben das und das entschieden, aber England war so ein Ding, ey, 9 Euro Köln Stansted und dann bist du da und kannst da ein Wochenende machen oder irgendwie einen Dienstag in jeder 2 Spiele reinziehen und dann zurückfliegen. Und jetzt ist das voll umständlich geworden. Also da reden wir noch nicht mal von Corona, sondern ja gut, du brauchst halt einen Reisepass, aber deutsche Easy-Touri, der mal eben für ein Wochenende nach Stansted oder nach London fliegt, der ist raus, oder?
Ja, also so ein deutscher Reise-Ulf, der hat ja keinen Reisepass.
Ja, ja.
Also man macht das immer so, klar, man hat selbst einen Reisepass, man ist Fußballreisender.
Obwohl,
meiner ist abgelaufen, jetzt mit Corona, habe ich gemerkt. Also ich könnte jetzt nicht in die...
Du hast keinen Reisepass jetzt.
Ich könnte nicht ins United Kingdom reisen. Jetzt krass. Gerade. Ich könnte mir jetzt nicht die Fish and Chips querziehen.
Ja, ich habe mich informiert und geguckt, wie viele Leute haben denn eigentlich einen Reisepass in Deutschland.
Okay, schön,
die Sache
das
ist,
sagt er mir vorher nicht, der Mann, der kommt ja einfach mit den Infos jetzt.
Ja, die Sache ist, so eine richtige Information gab es dann nicht, zumindest nicht konkret, wie viele Leute einen haben.
Ich habe mal gegoogelt, wie viele Penner es gibt, aber das ist ein anderes Thema.
Machen wir danach, warte. Ja. Also es gibt, die Zahl habe ich, 24 Millionen Reisepässe in Deutschland. Finde ich recht viel.
Aber die reisen am meisten Zweitpass noch.
Genau, ja. Und das ist halt so die Sache. Ich kenne halt auch einige Leute, die genau wissen, dass man mit einem Reisepass nicht durchkommt, sondern...
Wenn du einen Israel-Stempel hast, kannst du das Ding eigentlich schon verbrennen
so. Und wegschmeißen. Und dementsprechend würde ich wirklich fast schätzen, dass von diesen 24 Millionen gültigen Reisepässen, also mal mindestens ein Viertel doppelt... Oder?
Aber ist das ein Reisepass? Also ist es ab 16 oder so? Also weißt du, haben Kinder
ja, das noch? Das weiß ich jetzt nicht genau. Ja,
auch ist ein Reisepass normal, ne? So Babys und so Kinder und so ein Kram. Ja, das dann dazu zählt, weiß ich nicht.
Kinderreisepass gibt's auch oder nicht?
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob der da auch das, in die Statistik.
Also, ja, ich wollte einfach nur mal grob schauen, ja, wie viel von uns 80 Millionen Deutschen.
Ich halte das schon für relativ viel.
24 Millionen. Ja, ja, finde ich auch viel. Ja. Ich war auch überrascht. Ich habe mir eine Zahl gerechnet, die viel kleiner ist. Mhm. Ich dachte, dass vielleicht nur so um die 10% der Deutschen einen Reisepass haben. Und 24 Millionen ist ja dann ein Drittel oder so.
Ja, das ist zu viel.
Also das finde ich krass. Und ich bin gespannt, wie die Touri-Zahlen in England demnächst einbrechen. Wir werden es dann ja. Oh, weißt du, wo wir es sehen werden? Im Ellipelli.
Stimmt, das ist nämlich die Kategorie kein Reisepass.
Ja, der Ellipelli, der wird Deutschen befreit. Vielleicht haben sie es auch deshalb gemacht. Das hätte ich sogar Verständnis für.
Ja, das hätte ich vielleicht auch Verständnis für, ja. Ja, und diese Busse, die dahinter mit irgendwelchen Omas, die haben ja tendenziell jetzt auch keinen Reisepass. Also der durchschnittliche Tourist hat keinen Reisepass. Da kannst du mir sagen, was du willst.
Ja gut, der eine oder andere braucht ihn natürlich auch für seinen, keine Ahnung, USA-Urlaub oder irgendwie sowas, weißt du, jetzt ist nicht so, dass die wirklich die Reisen nach Israel oder in sonst was für Staaten unternommen haben, sondern einfach, weil die mal irgendwie eine große Reise hatten, für die man einen Reisepass braucht.
Das ist ein großartiges Thema, ja. Ja, ich bin gespannt, aber
die
Zahlen werden einbrechen, halten wir es fest, die Touristen müssen einbrechen,
Wir bleiben noch bei Zahlen, wie viel Penner gibt's?
Ah, ich hab's nicht mehr so ganz auf dem Schirm.
Hast du so angeteasert.
Ja, ist schon länger her. Ich hatte mit irgendjemandem eine Wette, wie viele Obdachlose es in Deutschland gibt. Auf jeden Fall gibt's da auch einige. Schöne Grüße, wenn die uns jetzt mit ihren AirPods hören.
Grüße an alle Obdachlosen. Bitte mal Rückmeldung.
Rückmeldung, ja.
Herre.
Ja, England, machen wir direkt weiter mit Stehplätzen. Ne? Ab dem 01.01.2022 gibt's wieder Stehplätze in England.
Aber mit diesem System Safe Standing, ne, oder?
Ja, Safe Standing, toller Name, Safe Standing. Yeah. Sonst, wenn diese Vario sitzen nicht mehr, dann wird man da umkippen. Das wäre die Hölle auf Erden. Hillsborough war 89 und ich glaube, da wurden Stehplätze und Zäune abgeschafft, ne? Deswegen gibt es in England ja auch keine Zäune.
Ich wollte sagen, die erste Folge war ja, dass die Zäune wegkommen, weil die Leute ja an den Zäunen eingequetscht worden sind und als Folge daraus mussten sie dann ja die Stehplätze abschaffen, weil die Leute dann ja sonst zügig mal über die Bande gehüpft wären. Im Nachhinein auch recht blödsinnig, weil die Leute stehen ja auch heute noch großteils auf den Sitzen. Im Nachgang,
ich dachte, das ist jetzt auch wieder dünnes Eis. Und nicht wieder, es ist zum ersten Mal dünnes Eis hier in der Folge. Generell ist bei uns oft dünnes Eis. Ich glaube, im Nachgang wurde auch dann ermittelt, dass die Polizei quasi Schuld hat an der ganzen
Sache. Ja, ja.
Also das hätte sich auch sparen können mit den Sitzplätzen da.
Naja, also die Polizei ist zumindest dahingehend schuld. Ja, genau, Teilschuld, weil die diese Fluchttore zum Spielfeld hin, ich glaube, nochmal extra verriegelt haben oder ja, irgendwie so, dass die Leute nicht aus der Gefahrensituation flüchten konnten. Das war, glaube ich, der.
Und grundsätzlich war es ja auch eine wilde Zeit da in England. Also die Polizei hatte nicht komplett Schuld, würde ich mal behaupten.
Ja, ich bin sehr gespannt, was das jetzt mit England macht. Also ich glaube, wir hatten schon mal drüber geredet. Ich bin noch skeptisch, ob das eine wirkliche Veränderung ist, weil gerade diese Self-Standing-Plätze sind ja jetzt. Ja, das ist ja irgendwie so, weiß ich nicht, stehen mit Sitzplatz dahinter. Also wenn ich daran denke, immer den Gästeblock in Leverkusen im Kopf, da ist das ja auch schon seit gefühlt 100 Jahren genau so.
Die hat noch Heizstrahler früher.
Haben die nicht mehr?
Haben die noch Heizstrahler?
Keine Ahnung, ich war jetzt länger nicht mehr in Leverkusen. War
klasse, in Blöcken Heizstrahler oft immer.
Ich kann, weißt du, wo Heizstrahler mich mal mega genervt haben?
In Donetz.
Ja, da kommst du da an, draußen minus 20 Grad gefühlt, bist eingepackt wie sonst was, dann gehst du in dieses Stadion rein und du kriegst auf einmal 30 Grad warm um die Ohren, schwitzt wie Sau, gehst wieder raus und frierst den Tod.
Also Heizstrahler vor Stehplatzblöcken, gute Idee.
Immer so top. Ein Unsinn. Jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Also ich glaube, dass in England sich nicht viel verändern wird, sowas Fankultur angeht.
Glaube ich auch nicht.
Das wird, glaube ich.
Premier League ist schon zu versaut. Man war überrascht, wenn man nochmal auf die Super League-Geschichte zurückkommt, was noch so in England los sein kann, als da bei Manchester United.
Stimmt, ja.
Oder das Stadion gestürmt wurde, oder Liverpool war ja auch.
Vor allem in Corona-Zeiten, wo quasi gar keiner ins Stadion kommt. Klar, warum soll es noch stürmen sonst? Aber
bei Manchester war es. Da war, ja, weiß ich noch.
Das Spiel wurde sogar abgesagt gegen Liverpool, glaube ich. Gegen
Liverpool, stimmt. Da hatten auch viele diese gelb-grünen Schals. Ja. Und dann haben sie alle gefragt, warum haben die gelb-grüne Schals? Die sind doch rot. Aber das ist ein anderes Thema. Da weiß ich nur, das habe ich das nur im Hinterkopf gerade. Da hat man sich schon gewundert. Ah, doch, diese Leute gibt's noch. Die Assis sind noch da. Aber ich glaube auch nicht, dass sich dadurch diese Sitzplätze oder Stehplätze jetzt irgendwas verändert, also es, groß ist, verändert.
Ist vielleicht sehr damit auch oder abhängig davon, ob da die Preispolitik ja auch ein bisschen angepasst wird.
Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht, aber ich kann, ja.
Also ich kann mir schon vorstellen, dass selbst der einfachste Engländer sich denkt, wenn ich jetzt einen Stehplatz bekomme, müsste ich ja doch deutlich weniger zahlen als für den Sitzplatz. Und ein Problem an der Preispolitik in England war ja auch, dass alles Sitzplätze waren und dementsprechend auch bepreist worden sind. Also wenn es da jetzt demnächst die Stehplätze für, ja, keine Ahnung, 20, 25 Euro gibt, dann wäre es vielleicht wieder ein Anreiz. Ich weiß es nicht.
Für einen Apfel und ein
für einen Apfel und ein Eck.
Für einen Apfel und ein Eck. Ja, ich glaube auch, dass sich in England weiterhin Spielbesuche unterhalb der dritten Liga eher lohnen als ein Premier League Spiel mit.
Es sei denn, im Europapokal kommt irgendwer.
Das ist immer der heiße Tipp. England in der Conference League, das dürfte auch relativ günstig sein.
Heute war übrigens, am Donnerstag.
Donnerstag, ne?
Vergangenen Donnerstag.
Sonntag ist doch keine Conference League.
Weil Valencia gegen Leicester, da gibt's ja noch ein Rückspiel. Aber wie gesagt, zurzeit sind wir mit Corona-Auflagen, ist ja England immer noch ein bisschen complicated.
Ja, ja, mit diesem Test, den man dann irgendwie machen muss, aber doch nicht machen muss und so ein Kram. Ist auf jeden Fall nervig, ich habe da keinen Bock drauf, deswegen setze ich mich doch gar nicht mit auseinander. Es gibt wieder ein paar volle Häuser, und zwar in Spanien. Die spielen seit Freitag wieder vor voller Hütte, unter 3G-Regeln. Schweden macht auch wieder die Stadien voll, habe ich gelesen. Und was noch interessanter ist, also auch umso trauriger, die Stadt Wien, die geht zurück auf, die gehen die Stufe, die Treppe runter auf 2G. Das wurde so erlassen, warum auch immer, dass bei Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen jetzt die 2G-Regel greift. Was natürlich vermutlich auch heißen wird, dass in Wien in den Stadien nicht mehr so viel los sein wird, weil man sich ja schon, oder die Fanszenen sich ja da auch schon gegen, zumindest die von Rapid, glaube ich zumindest, dass sie sich gegen 2G ausgesprochen
haben. Ich glaube, bei Rapid fällt es auch noch ins Gewicht, dass, dass Rapid Anfang der Saison Dauerkarten und Karten verkauft hat, ohne dass diese Regeländerung einbezogen werden könnte. Also sprich, die sind jetzt gesetzlich in keinster Weise verpflichtet, diese Karten zurückzunehmen. Und die Leute können aber trotzdem nicht ins Stadion gehen, wenn sie nicht geimpft oder genesen sind.
Oder keinen Bock darauf haben.
Ja, oder kein Bock.
Ja,
2G und 1K, kein Bock.
1K, ja, okay. Ja, 1K, das kenne ich immer nur, wenn wir das Geld hier für unseren Podcast kriegen. pro Folge.
Der wahre Grund für Staffel 2.
Staffel 2 ist großartig.
Staffel 2 ist eigentlich auch ein schöner Folgenname.
Meinst du?
Was du eben gesagt hast, da war ich noch nicht von überzeugt.
Ja, also ich habe ja noch was. Ich habe ja noch Sheriff Tiraspol. Hast du gesehen, Sheriff Tiraspol? Ist das nicht ein Fußballmärchen? Gewinnt gegen Real?
Hammer.
In Madrid?
Hammer. Ja, ich hab's gesehen, vor allem mit einem richtigen Traumtor.
Jo, am Ende. Und der Spieler, der das Tor gemacht hat, ist ja in Geschichten über den Fußball schreibt.
Das ist ein Luxemburger, ne?
Ein Luxemburger, der auf der, geil, der hat ein Tattoo, wie er irgendwo steht und einen Gedankenblase, so eine Champions League.
Ja, hab ich auch gesehen.
Hat er sich wahrscheinlich erst nach dem Spiel stechen lassen für die Story.
Ja.
Geschichten, die nur der Fußball schreibt, und alle sind da sehr euphorisch gefühlt, und ich habe erstmal geschaut, Tim. Ich bin ja hier Hobbyjournalist.
Jetzt kommt die schwarze Seite von Sheriff Tiraspol.
Ich bin ja Hobbyjournalist hier, deswegen macht man den
Podcast. Ich träume jetzt, gerade bevor jetzt du mir das Ganze kaputt machst, ich träume noch von einem Achtelfinale mit Borussia in Moldawien, aber jetzt, ich glaube, jetzt wird der Traum hier zerstört. Zumindest die romantische Seite dieses Traums.
Kann man so oder so.
Fußballromantisch.
Kann man so oder so sein. Also ist das größte Zigarettenschmuggelland, aber das hat jetzt wahrscheinlich auch Vorteile. Also als ich mal in Moldawien war, habe ich eine Schachtel Kippen für 35 Cent gekauft. Das ist jetzt kein Grund, da nicht hinzufahren. Sheriff, wer ist überhaupt Sheriff? Sheriff ist ein Konzern, der von zwei Polizisten gegründet wurde.
Ja, gut, wer nach dem Namen noch nicht auf die Idee gekommen ist, der hat dann vielleicht das Vereinswappen schon mal gesehen. Das ist ja auch so ein
Sheriff. So wie bei Lucky Luke.
Genau,
so
ein bisschen, richtig, ne? Klassisch, ja.
Ja, klassischer Lucky Luke Sheriff.
Könnte man in Comic packen, das Logo.
Ja, und Sheriff ist eine Firma, die ich jetzt gar keiner Branche zuordnen kann. Vielleicht findest du da gleich ein Wort für. Die haben nämlich überall ihre Finger im Spiel.
Ja, da soll ich jetzt eine Branche zu suchen, wo man überall die Finger im Spiel hat.
Das passiert sonst höchstens hier auf meinem Ledersofa. Sheriff betreibt sämtliche Tankstellen in Transnistrien, ist eine Supermarktkette, ist ein Medienunternehmen und ein Telekommunikationsunternehmen. Und die erwirtschaften 60% des Bruttoinlandsprodukts. Ist richtig, ne?
Ist richtig. Du hast, glaube ich, dreimal richtig gesagt.
Habe ich dreimal richtig gesagt?
Ich glaube, ja.
Die erwirtschaften auf jeden Fall 60% des BIPs von Transnistrien und haben 1996 diesen Fußballverein FC Sheriff Tiraspol gegründet. Die wurden dann in den Folgesaisons Serienmeister. Ich glaube, die, keine Ahnung, 15 von 17 Meisterschaften hatten die zuletzt gewonnen. Der Fußballverband der Republik Moldau, also Transnistrien ist ja so eine abtrünnige Republik und die können halt, die können theoretisch eine eigene Fußballliga machen, haben aber keine UEFA-Anerkennung. Deshalb spielt Sheriff Tiraspol in der moldawischen Liga mit, im Ligensystem. Und deshalb, wenn du Meister wirst, hast du ja die Möglichkeit, an der Champions League teilzunehmen, indem du da wahrscheinlich in Runde 1 oder 2 irgendwo einsteigst. Die haben ja diese Saison alle weggehauen. Deshalb folglich in der Gruppenphase. Und
Kannst dich daran erinnern, dass wir das Ganze schon beobachtet hatten, als es darum ging, wie war denn der Zweig nochmal? Da war Roter Stern gegen Dynamo Zagreb. Ich glaube, das haben die schon versaut, weil sie Legia rausgeschmissen haben. Die
haben den Krieg versaut, ey. Das gibt's doch gar nicht.
Also in diesem, ich kann es jetzt nicht mehr komplett zurückverfolgen, zumindest gerade nicht aus dem Kopf, aber die haben sich quasi gegen diesen Zweig mit Legia, Warschau, Roter Stern, Belgrad und Dynamo Zagreb durchgesetzt.
Ja, stimmt.
Das ist echt ein Jammer.
Alle fanrelevanten Vereine da rausgekloppt. Auf jeden Fall musste die Republik Moldau, der Fußballverband, musste eine Beschränkung für ausländische Spieler aufheben, weil 25 der 30 Spieler stammen aus anderen Regionen, die wurden so ein bisschen zusammengekauft und jetzt macht der Verein natürlich so positive Schlagzeilen, wie wir es gerade schon gesagt haben, hier gewonnen in Madrid und so, aber das ist ja häufig so, dass Dinge, die negativ sind, durch den Sport ein bisschen ins positive Licht gerückt werden, Stichwort Katar. Der Verein, Gerüchten zufolge, soll seit Jahren für Geldwäsche benutzt werden, im Land gibt's unglaublich viel Korruption und ein witziger Fakt, den ich gefunden habe, ist, dass 35 Mal mehr Zigaretten importiert werden, als die Bevölkerung konsumiert. Das ist großartig. Also
wie geht das denn?
Da wird großer Schmuggel betrieben. Ach so, alles Mögliche hin und her. Ist eine nette Fußballstory mit fadem Beigeschmack. Ich freue mich trotzdem, dass sie gewonnen haben.
Und ich wollte gerade sagen, ich bin auch trotzdem weiterhin der festen Überzeugung, dass bei Sheriff Tiraspol weniger kriminelle Dinge passieren als bei Real Madrid. Von daher bin ich da absolut immer noch von begeistert, wenn Sheriff es schafft, sich in dieser Gruppe durchzusetzen.
Ich wollte der Sache nur so ein bisschen die Romantik klauen, indem ich sage, dass es einfach genauso ein Scheißverein ist wie alle anderen, aber mit einem viel geringeren Etat und deshalb freue ich mich auch, wenn die in Bernabeu...
Und einfach aus einem viel geileren Land.
Viel geileres Land und die Kippen sind halt echt wahnsinnig günstig. Daumen hoch.
Und vor allem, das ist auch so ein Land, irgendwie... Da finde ich es nicht so schlimm, wenn da so ein Retortenverein hochgezüchtet wird, weil wem versauen die da was? Dacia Chisinau, ne? Oder wer war da vorher der Rekordmeister?
Ja, ich glaube, Dacia spielt da relativ gut mit. Bist du schon mal mit dem Dacia gefahren?
Nee.
Auch mietwagenmäßig nicht, ne?
Kriegt man nicht, ne?
Nee. Also in Italien kriegst du ja sowieso immer ein Fiat, ne? Fiat 500.
Ja, egal was für ein Autoklasse du anklickst, ne? Immer.
Ist auch geil, dass es für uns als Groundhopper ja völlig normal ist, das günstigste Auto zu wählen. Und man in Italien dann immer gefragt wird, wenn man noch einen Rucksack dabei hat oder zwei, ob man nicht upgraden will.
Weißt Katastrophe, du? Ne?
Ja, aber dabei ist es doch viel geiler, ein kleineres Auto zu fahren. Es ist doch viel praktischer.
Vor allem, wenn die diese Blicke sehen und sagen, ja, Upgrade, ja, geil, was denn? Ja, it's bigger. Ich so, ja, scheiße ist.
Nee, bigger ist echt
scheiße. Du kommst ja gerade, wenn du irgendwie eine Innenstadttour fährst und du dich irgendwie durch Neapel oder Rom zwängen musst. Das ist ja schon mal ein Problem mit dem Parken und mit dem Fahren. Das macht es ja viel komplizierter. Und im besten oder im schlimmsten Fall hast du dann auch noch eine Karre, die sonst was für einen Verbrauch hat. Also, das ist
bei Mietwagen sind Upgrades meistens Downgrades für dich selbst.
Ja, voll. Ja,
was die als Upgrade an den Preis, die Preisklasse ist meistens ein Downgrade, weil es viel mehr negative Sachen mit sich bringt.
Ja, du hast ja auch einfach ein Auto ausgewählt, das anhand deiner Mitfahrer passend ist.
Ja, ich will diesen Fiat fahren. Ich will Fiat fahren. Auch wenn ich mich da reinquetsche. Was soll das denn, ey? Tim, du warst in der Türkei.
Oh, das ist jetzt aber ein harter Übergang. Ja.
Das ist echt ein harter Übergang.
Ja, ich war in der Türkei. Ich war auch in Österreich eine Woche übrigens, in dem Podcast-Urlaub. Aber ich möchte eigentlich lieber über die Türkei erzählen, denn das war ja Fußball. Also ich kann auch kurz über Österreich erzählen. Ich habe eine Woche gewandert und habe dann am Wochenende noch freitagsabends Grazer AK, genau, Grazer AK auswärts bei Blau-Weiß-Linz gesehen und am Samstag noch Austria Salzburg. Hat jetzt aber beides keine Bäume ausgerissen. Also
war im Stadtderby, ne? gegen Salzburger AK, war das das?
Ja, ja, genau.
Die spielen doch in diesem Stadion da, was direkt in der Stadt ist, ne?
Genau, unter der Festung, ja.
Ja, das kann man ja zum Beispiel, kann man das weiterempfehlen? Da war ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber es ist, glaube ich, geil, ne?
Ja, das Stadion ist halt an sich nicht schön. Also diese Lage ist schön und wenn man auf dieser Tribüne sitzt, die Tribüne ist potthässlich, aber wenn man drauf sitzt, dann hat man natürlich einen coolen Blick auf diese Festung, die auch, ja, ganz chillig ist. Und darunter ist halt dieser Gästeblock.
Chillige Festung.
Ja, ist eine ganz chillige Festung. Aber wir haben, glaube ich, auch schon wieder was zu hören bekommen, weil ich da schon wieder ein paar Fotos aus Österreich gepostet habe, dass wir dauernd in Österreich sind. Und
ja, deswegen, ich wollte das jetzt hier gar nicht zum
Thema sagen. Ich wollte es eigentlich nur ganz kurz anschneiden.
Österreich im Keller passt eigentlich ganz gut, ne?
Ja, schon. Nee, ich wollte in der Türkei und da war ich auch. Das war jetzt mit ein bisschen Problemen behaftet. Also um mal kurz die Vorgeschichte zu erzählen. Die Auslosung hat ja in diesem Jahr stattgefunden, ohne dass es Termine gab. Das war ja ganz undankbar. Da die UEFA, das liegt ja, hängt ja direkt damit zusammen, da die UEFA sich noch nicht ganz im Klaren war, ob sie jetzt Gästenfans Zutritt zu den Spielen gewähren will oder eben nicht.
Weil die so verantwortungsbewusst mit
absolut,
der Pandemie umgehen.
Die verantwortungsbewussten Menschen der UEFA haben da direkt gesagt, wir geben keine Termine raus, bevor wir das nicht geklärt haben. Dann hatten sie es irgendwann geklärt, hatten sich auch für mich überraschend dazu durchgerungen, Gästefans zu erlauben und haben in dem Zuge dann, ich kann mich recht gut an den Tag erinnern, am Freitagabend die Termine rausgehauen für die Champions League Spiele und das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert: Dortmunds erstes Spiel auswärts bei Beşiktaş. Sprich, du hast 2 Wochen Zeit, um Istanbul zu planen und noch dazu kamen dann auch die Informationen, die kamen zu dem Abend, an dem Abend noch nicht. Also ich muss auch mal eben kurz noch erzählen, warum ich weiß, dass es Freitagabends war, denn Borussia hat gespielt. Also wir waren im Westfalenstadion gegen Hoffenheim, Haaland gerade in der 94. 3-2 gemacht, total euphorisiert und auf einmal ging rum, die Termine sind da. Und ja, was machst du dann? Natürlich, buchen. Ja, ich habe direkt gebucht. Ich habe gesagt, okay, sieh zu, machst du Dienstag bis Freitag oder bis Samstag, bis Freitagnacht quasi, hast ein paar Tage drin. Gegebenenfalls, da waren die UEFA-Pokalspiele ja noch nicht terminiert, habe ich den Donnerstag mitgenommen, um zu hoffen, dass da vielleicht noch was anderes Attraktives sein könnte. Das hat nicht geklappt. Das Spiel Fenerbahce gegen Frankfurt war leider in Frankfurt. Das hätte sich ja auch ganz gut angeboten. Ich weiß nicht, ob es so optimal gewesen wäre, aber ja, ich hatte noch gehofft, dass das Fenerbahce ein Heimspiel hat. Da war ich noch nicht bei Galatasaray, waren wir ja vor ein paar Jahren. Naja, auf jeden Fall habe ich an diesem Freitagabend dann direkt gebucht und eine Woche später stand fest, ohne Gäste. So, dann
warum ohne Gäste?
Ohne Gäste, einfach weil in der Türkei zurzeit bei den Fußballspielen nur türkische Mitbürger erlaubt sind. Das ist gerade die Regel, 50% Auslastung, nur Türken. Dementsprechend schwierig sollte es sich auch gestalten. Ein bisschen Hoffnung hatten wir noch fürs U19-Spiel, das am Nachmittag stattfinden sollte. War aber auch nicht so ganz easy. Also ich habe dann im Vorfeld eine Einladung bekommen.
Ah, die Türken sind immer freundlich und zuvorkommend. Ne?
Ja, absolut. Raus, ja. Da war aber, die Türken sind auch ein bisschen unorganisiert. Denn
Türken sind unorganisiert, das stimmt.
Das Spiel sollte bei einem Verein, besten Namen gerade gar nicht mehr, bei einem Vorortverein Istanbuls stattfinden. Und am Abend vorm Spiel, am Tag des Abschlusstrainings, hat sich gezeigt, dass scheinbar das eine Tor zu klein war. Irgendwie 11 Zentimeter fehlten sogar. Also es ist 11 Zentimeter ist echt nicht wenig. Also für so ein Tor, das ist ja nicht, dass man durch Zufall jemand nachmisst, sondern das ist ja echt eine ganze Ecke, die da fehlt. Das Spiel konnte also da nicht stattfinden. Und dann haben sie es am Morgen des Spieltags umgelegt. Und zwar auf die Anlage des türkischen Verbands, des türkischen Fußballverbands. Und das klingt erstmal so scheiße, wie es sein sollte. Also ich hatte, trotz meiner Einladung.
Und Bart.
Bitte?
Und Bart.
Ja, meines grenztürkischen Erscheinungsbildes. war das für mich eine Nachricht, die recht schlecht war, weil wir waren ja auch natürlich mit einer größeren Truppe unterwegs und ich war mir recht sicher, dass ein Spiel auf der Anlage des türkischen Verbandes nicht gut ist. Also für niemanden. Das kann nicht im Sinne sein, dass da Leute reinkommen. Und genauso war es auch. Also wir sind dann da mit Taxis hingefahren und haben direkt am Eingang da ja den Sicherheitskräften zum Opfer gefallen. Und ich habe mich dann, oder zu zweit haben wir uns dann Gott sei Dank reingequatscht, auch weil wir diese Bestätigungs-E-Mail hatten, dass wir Zugang haben sollten. Die wäre zwar nicht mehr gültig, weil das Spiel jetzt durch einen anderen Veranstalter ist. Der Veranstalter ist der türkische Verband, bla bla bla. Immerhin konnten wir das Spiel gucken. Die anderen konnten es vom Zaun aus auch einigermaßen verfolgen. Stadion war nichts Besonderes, aber immerhin hatten wir schon mal das Spiel gesehen und damit war so die Reise schon mal gerettet, ne? Weil du bist quasi, hast 3 Tage Istanbul gebucht und fliegst los und ja, hast das Gefühl, es könnte halt passieren, dass du nicht ein Spiel guckst.
Man hat so einen ersten Teil der Mission erfüllt.
Mit der man genau, und von dem, an dem Punkt war man dann sicher, okay, die Reise ist jetzt rein fußballerisch schon mal nicht für den Arsch gewesen. Also, ich meine, es war eh eine coole Reise und Istanbul lohnt sich auch absolut, absolut geile Stadt. Aber wenn man dann ja ein paar Spiele anvisiert und es hätte nichts geklappt, dann wäre man, das wäre schon ein Makel gewesen. Und ja, nach diesem besagten U19-Spiel sind wir dann wieder in die Stadt gefahren und dann war so der Punkt, okay, was machen wir jetzt? Jetzt spielt hier Ortszeit, glaube ich, 1945, Beşiktaş gegen Borussia Dortmund. Das Spiel ist offiziell ausverkauft. Es gibt für Deutsche keine Karten. Schwarzmarkthandel wird auch schwierig, weil du musst ja irgendwie einen Ausweis...
Passolik gibt's das noch, ja, ne?
Passolik gibt's noch. Ich habe mir am Vortag sogar so ein Ding besorgt da.
Passolik hattest du?
Ja, ich habe mir den besorgt. Das im Nachhinein eine völlige Randgeschichte, weil ich habe einfach nur quasi versucht, auf allen Ebenen gewappnet zu sein. Ja. Hab da, das Ding hat 6 Euro gekostet, ne? Also ich habe für 6 Euro mir so ein Passolik da besorgt. Hab da,
ist das nicht verbunden mit so einer Mitgliedschaft bei einer Bank? Tim, du bist jetzt so
ein bisschen, keine Ahnung, was ich
du hast ein Konto in der Türkei jetzt.
Ja, das, also diese,
da
diese,
mal richtig Schindluder.
Diese Karte sieht auch verdächtig nach Kreditkarte aus. Ich hab ja. Die, warte mal, ich habe die, glaube ich, so noch dabei, oder?
Tim kramt jetzt leider.
Kann ich dir gerade mal eben zeigen? Ja, hier. Ja, du hast recht, das ist eine Kreditkarte.
Das ist eine Kreditkarte. So, Pini. Direkt die Kohle jetzt in die Türkei.
Muss ich das kündigen oder was? Ach du Scheiße, ey. Passolik, tschüss dann. Aktivbank, Mastercard. Sieht aber auch gefaked aus. Naja, egal, guck mal, bis 2029 gültig, naja. Habe ich am Vortag mir auch besorgt, diese Scheiße, wer weiß, vielleicht muss ich es echt noch kündigen jetzt, ich weiß noch nicht, was dabei rumkommt.
Vielleicht mal Rückmeldung, hier sind die Rückmeldung mal wieder gefragt.
Da bräuchte ich vielleicht echt Hilfe hier gerade. Das war mir noch gar nicht ganz klar, was ich da unterschrieben habe. Naja, ich war auf jeden Fall ein bisschen, was heißt besilbert, ich habe auf jeden Fall gesagt, zugesehen, dass ich...
Du warst im Wahn.
Ja, ich war im Wahn, du bist dann vor Ort und willst dann zusehen, war am Vortag und gesagt, okay, erstmal so ein Ding kaufen, die 6 Euro werden auf keinen Fall wehtun, selbst wenn sie verschenkt waren, was sie jetzt im Nachhinein waren.
Abwarten, was da noch alles kommt, aber gut.
Dann, ja, ich hatte das Ding erstmal in der Tasche und hatte mir gedacht, okay, falls es dazu kommt, auf dem Schwarzmarkt irgendwo was haben zu müssen, dann hast du so ein Teil, wer weiß, wenn du dich nachher ärgern würdest, weil du das Ding nicht gekauft hast für 6 Euro, dann würdest du dich ja doppelt ärgern.
Das ist so ein Ding, wenn man zu Hause sitzt, würde man sagen, nein, das kaufe ich mir niemals. Ist genauso, wie wenn du sagen würdest, nee, ich zahle niemals 80 Euro fürs Genua Derby oder so. Aber wenn du dann da bist, vor Ort bist und du hast schon diese Atmosphäre und weißt, ja, 50 Meter weiter findet so ein Spiel statt, ja, ja. Dann ist dieser Wille plötzlich da, da kann man schlecht was gegen machen.
Ey. Ja, ja, voll. Also das war dann am, wir waren dann am Stadion da und ich habe das Ding da gesehen und ich dachte, komm, ich kaufe jetzt hier die Kack. Warum 6 Euro tun ja auch wirklich nicht weh für so eine Scheißkarte, ist auch scheißegal. Also die 6 Euro, da habe ich, muss ich erzählen, auf dieser Tour Geld dümmer verloren, aber kann ich nachher noch erzählen. Erstmal wollte ich noch vom Spiel erzählen. Also Spieltag, wir waren in der Stadt. Und es musste die Entscheidung getroffen werden, was machen wir jetzt, wie verfolgen wir dieses Spiel. Die meisten waren sich dann relativ schnell einig, wir suchen uns eine gute Kneipe, gucken mit allen Jungs, die da unterwegs sind. Und ja, und ich war dann und da, ich glaube, da haben wir auch noch einen ganz interessanten Sprachnachrichtenaustausch gehabt.
Wir haben eine Taktik besprochen quasi.
Du hast mich vor allem befeuert. Klar. Also du hast mitbekommen, dass ich am Hadern bin, ob ich den Weg zum Stadion mache. Muss man dazu wissen, es waren so 30, 40 Minuten Fußweg von der Innenstadt zu dem Beşiktaş-Stadion. Und ich war mir eigentlich zu annähernd 100, also mindestens zu 95-90% sicher, dass das nicht klappt, dass man da nicht reinkommen wird, weil ich abgesehen von diesem Passolik ja nichts in der Hand hatte. Also ich habe mir eine Grenze gesetzt von 80 Euro, die ich ja bereit wäre zu bezahlen. Ich hatte aber schon gehört, dass das vom Schwarzmarktpreis her, da wird es wahrscheinlich keinen gemeinsamen Nenner geben. Also da wurde irgendwas von 300, 400 Euro erzählt. Und das Spiel war eh ausverkauft und sowieso keine Deutschen erlaubt und ich wusste gar nicht, ich wusste eigentlich gar nicht genau, warum ich mich auf den Weg gemacht habe. Einziger Grund war einfach, man ist vor Ort und ich will es nicht unversucht lassen. Ja, und wir hatten dann auf dem Weg zum Stadion noch uns kurz unterhalten und gesagt, so ein paar Methoden überlegt, was man in irgendwelchen Notfällen noch sagen kann, was man noch für Ideen nennen kann. Eine war dann unter anderem, dass wir bekannt sind mit, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Bostogan?
Der wurde von diesem verrückten Trainer irgendwie auch Erdogan genannt.
Also irgendwie eine Woche oder zwei Wochen, bevor Borussia da gespielt hat, ist ein Schalke-Spieler nach zu Beşiktaş gewechselt.
Nee, Tim, die Idee war, dass ich gesagt habe, dass du gucken sollst, ob es einen deutschen Spieler gibt.
Ja, ja, genau.
Und dann hast du einmal recherchiert, gibt es einen deutschen Spieler, damit man sagen kann, man ist irgendwie mit dem befreundet oder so. Falls man angesorgt wird, ist es, glaube ich, in der Türkei zieht sowas.
Ja, 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 voll. Also den Joker hatten wir auch noch in der Hinterhand. Also es gab ein paar Ideen, wie man, was man wo erzählen kann. Naja, auf jeden Fall bin ich dann im Grunde ohne alles an dieses Stadion angekommen und hab dann, mein erster Anlaufpunkt war dann diese Polizeikette, weil wenn man hinter Polizeiketten kommt, dann hat man meistens schon irgendwas geschafft. Und mein erster Gang war dann auf diese Polizeikette zu, die diese Buszufahrt versperrt hat. Also unten, wo die Spielerbusse und sowas reinfahren. Und genau da bin ich hin und ja, bin da durchgekommen. Also ich habe etwas Glück gehabt und scheinbar die richtige Kreditkarte in der Tasche gehabt. Also nicht, dass ich dafür bezahlt habe, sondern irgendwas, wo drauf stand, dass ich da durch darf. Hat geklappt und dann war ich in diesem Bustunnel, der so halb unterm Stadion herführt und das war schon mal Gold wert.
Bist du da so durchgegangen, als wärst du schon 100 Mal da durchgegangen?
Genau, mit dem nötigen Selbstverständnis, das zieht natürlich immer enorm.
Klar muss ich hier durch, wie jedes Spiel.
Vor allem, die wollten auch direkt meine Akkreditierung sehen, wo ich dann gesagt habe, die kriegt man doch immer erst unten. Weißt du, so, das war so die passende Antwort, die auch scheinbar hören wollten. Ne? Und ja. Dementsprechend, alles klar, Akkreditierung gibt's unten, okay, dann hat mich noch irgendein Ordner gesagt, ja, du musst zu B2, hieß es, glaube ich. Und okay, das ist erstmal ein guter Hinweis. Ich kann ich schon mal sagen, der hat mir gesagt, ich muss da und da hingehen. Das ist schon mal immer geil, wenn man jemanden hat, der einem sagt, dass man irgendwo hingehen soll.
Ja, ja, ja.
Weißt du, dann kannst du dich immer auf den berufen. Und dann bin ich in diesen Tunnel reingegangen, bin vorbei an so einem, keine Ahnung, VIP-Eingang oder irgendwie sowas, an B9 stand da, glaube ich, dran. Und der nächste Eingang war da logischerweise schon B2. Da gab es nichts zwischen.
Das ist in der Türkei die Zählweise, ja. Ja,
ganz, ganz komisch. Da gab es echt nur 2,5 Eingänge. B2 war der zweite. War dann der klassische Presseeingang. Leider relativ strukturiert.
Ja, aber du hast doch die Mail geschrieben, oder nicht?
Ich hab die Mail geschrieben.
Doch da sein. Ich habe doch eine Bestätigung bekommen.
Das habe ich der Dame auch mehrfach gesagt. Ich habe am Nachmittag noch mit einem Kollegen von ihr telefoniert, den Namen aber leider nicht gerade nicht parat hatte. Aber die Dame war sehr pflichtbewusst. Es hat sich also, ich habe da wirklich 20, 25 Minuten mit ihr gestanden und diskutiert. Und
unangenehm, Tim. Hast du den ganzen Verkehr aufgehalten wieder?
Ich habe viel aufgehalten, ja. Und irgendwann, ich habe dann auch auf die Tränendrüse noch gedrückt und gesagt, dass ich meinen Job verlieren werde, wenn wir jetzt hier keine Lösung finden.
Geheult.
Es hat, so weit ging es nicht. Es hat nichts gebracht. Es hat wirklich nichts gebracht. Und sie hat mir dann irgendwann gesagt, dass ich jetzt doch diesen Vorraum da doch bitte verlassen müsste. Und mir blieb nichts anderes übrig. Ich habe gedacht, okay, jetzt ich nutze die noch, weiß nicht, 10, 15 Minuten bis Anschluss.
Hast du richtig weggehauen.
Nee, ich dachte mir, ich nutze meine verbleibende Zeit noch, um irgendwelche anderen Möglichkeiten zu finden. Okay. Bin dann aus diesem B2-Eingang da raus und wusste, links ist nur dieses B9-Ding, also bin ich nach rechts gegangen.
Wo B31 kommt, logisch.
Ja, nee, da war nichts mehr, da war aber noch ein Fotografeneingang. So, im Fotografeneingang am ersten vorbeigekommen mit dem Ausweis. Und der zweite sagte dann aber, er weiß nicht, ob das reicht, er müsse mal nachfragen. Hat da wen angerufen. Da kam dann her mit Krawatte und Anzug und sagte, ich müsse ihm mal bitte folgen. Ich sagte, okay, kann gut sein, kann schlecht sein, aber erstmal bist du bist in einem Prozess und das ist schon mal gut, weil dann irgendwas passiert da jetzt gerade. So. Und er hat mich dann in den Presseraum gesetzt und gesagt, ich soll doch bitte warten. Und das war natürlich warten, es war noch, ich glaube, da war es eine Viertelstunde vor Anstoß, warten ist natürlich nicht so geil gewesen. Und dann habe ich da echt gefühlt endlos gewartet und Minuten, weiß nicht, 2 Minuten vor Anschluss oder so, ging dann diese Tür wieder auf. Ich habe da vorher allein gesessen, ich wollte aber jetzt auch nicht, vielleicht hätte ich da schon versuchen können, einfach rauszurennen und in irgendeine richtige Richtung zu gehen. Ich dachte mir, okay, vielleicht läuft das hier gerade in eine gute Richtung. Dann ging diese Tür auf und dann stand da die Alte vom B2.
Oh. Und Scheiße.
Die guckt mich an, sagt, oh no, und das war genau das, was ich gedacht habe in dem Moment. Ich sag, Scheiße. Und sie war dann aber, sie wusste, dass ich sehr nett bin, aber eigentlich keine Legitimation habe, da zu sein. Also sie wird es jetzt nochmal versuchen. ist dann zu ihrem Chef gelaufen, also in so einen Aufstieg.
Die Alte vom B2 ist eine gute Seele, oder?
Ja, ich glaube wirklich, dass sie alles versucht hat, wobei sie auch einfach hätte kurz die Augen zumachen können und ich wäre weg gewesen, aber hat sie nicht. Also sie in den Aufzug, ich da wieder am Warten gewesen, das war dann, also wirklich, ja, Anschluss hatte ich schon gefühlt, ist schon vorbei, war es dann nicht ganz, aber Aufzug ging wieder auf, sie kam raus, guckte mich an. Die Antwort ist leider dieselbe. Ich sag, scheiße. Ich so, okay, jetzt kannst du keine Zeit mehr verzögern. Hier in 2 Minuten ist Anstoß. Bin also aus B2 wieder, weil wir sind ja in den Katakomben wieder bei B2 gelandet. Bin da raus und dachte mir, okay, letzte Chance jetzt irgendwo noch auf dem Vorplatz. Gucken, ob du irgendwo dich rein, gaunern kannst. Vielleicht noch irgendwie eine Schwarzmarktkarte noch besorgen kannst. Kein Plan. Bin also raus, diesen Tunnel wieder entlang und war dann auf einmal links wieder neben B9. Und das war der VIP-Eingang. Und da war jetzt 1 Minute vor Anschluss ein Tohuwabohu. Das kannst du dir nicht vorstellen.
Von Kartenlosen wahrscheinlich, oder?
Nee, eben nicht. Da kamen ja nur Leute, die die Karten hatten. Und dementsprechend sorgfältig war auch die Kontrolle. Also ich habe gesehen, die meisten hatten so ein Mobile-Ticket, wenn nicht sogar alle. Und haben das nur kurz irgendwie in die Luft gehalten. Da guckte ein Ordner drüber und dann hat er die alle da durchgejagt. Und diese Schranken waren quasi offen. Okay, jetzt meine letzte Chance. Ich habe mein Handy ausgemacht, dass der Bildschirm auf jeden Fall dauerhaft schwarz ist, hab das Handy auch hochgehalten und bin dann da durchgerannt. Bin durchgerannt wie ein Irrer, mein Aussehen war glücklicherweise ja nicht so deutsch wie, also ich bin da relativ gut untergegangen. Bin dann durch diese Kontrolle durchgerannt. Ich weiß nicht, ob ich in irgendeiner Weise aufgefallen bin. Auf jeden Fall bin ich schnurstracks in den Aufzug, der dahinter war. Dieser Aufzug ging glücklicherweise direkt zu. Eng an eng, da in diesem Aufzug waren 20, 25 Leute, wahrscheinlich stand irgendwo ein Schild, maximal 300 Kilo oder so, ich habe keine Ahnung. Ich habe gebetet, dass dieser Aufzug irgendwo aufgeht, wo ich weiterlaufen kann und er ging auch auf.
Und dann stand da die Frau vom B2.
Ja, genau, da habe ich drauf gewartet. Ich habe da so drauf gewartet, dass dieser Aufzug aufging und die Alte steht da. Sie stand da nicht, sondern es ging auf Logenebene.
Okay.
Ich durchgerannt, erste Scheibe, die ich gesehen habe, also man muss dazu sagen, so eine Logenebene ist ja noch kein Hauptgewinn, weil letztendlich sind es ja nur Logen, du musst ja noch durch so eine Loge durch, um ins Stadion zu kommen, aber glücklicherweise waren die Ecken von den Stadien ohne Logen, sondern da waren nur Fenster und man konnte das Spiel sehen und genau das hat geklappt. Also ich bin dann in so eine Ecke rein und da haben sich dann während der ersten Halbzeit so nach und nach mal die Putzkräfte, mal die Ordner oder irgendwie sowas auch getroffen, ein bisschen Spiel zu gucken, die gerade nichts zu tun hatten. Habe ich die erste Halbzeit mit denen dort verbracht und
mit den Putzfrauen?
Ja, mit den Putzkräften. Ja, es waren tatsächlich mehr Männer als Frauen. War auch ganz praktisch, weil die alle kein Englisch konnten und dementsprechend mir immer nur einmal zugenickt haben und ich auch gegrüßt habe und wir uns beide einig waren, dass wir uns jetzt nicht viel fragen werden. Und ich habe dann von dieser Putzloge quasi mehr oder weniger das Stadion so ein bisschen begutachtet, wo ich noch einen guten freien Sitzplatz finde und bin dann in der Halbzeit durch eine Loge einfach durchgerannt und habe mir dann so einen Sessel geschnappt und habe dann die zweite Halbzeit im Sessel geguckt. Hat sehr gut geklappt alles dann im Nachhinein, aber es war wirklich sehr, sehr viel Glück. Also das.
Aber insgesamt haben es, glaube ich, nur 2 BVB-Fans geschafft, sich reinzugaunern, ne? Mit dir eingeschlossen. Und vielleicht war noch ein Dritter, den wir nicht wissen, war vielleicht noch so auf dem Schwarzmarkt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall historisch, ne? Also in 20 Jahren werden sich die Journalisten um diese Story reißen, Tim.
Ja, weiß ich nicht. Also es haben mich ja auch echt einige gefragt, wie ich es irgendwie gemacht habe und am Ende, es war wirklich Glück. Also es war eine reine Glückssache.
Und Wille.
Ja.
Wenn der Wille da ist, dann ist es meistens noch ein bisschen.
Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, ich mache auf gar keinen Fall irgendwas, was dafür sorgen könnte, dass sich mein Türkei-Aufenthalt verlängert.
Das macht man, wenn man dann da ist, macht, ist es egal.
Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das gemacht habe. Ich weiß nicht, wenn man da jetzt bei gepackt worden wäre, was dann passiert wäre. Ich will es mir nicht ausmalen. Ich wurde nicht gepackt, glücklicherweise. Es war noch ganz, ganz witzig. Ich bin dann nach dem Spiel noch rumgelaufen und habe noch ein Ticket gesucht. Ich wusste überhaupt nicht, dass es gar keine gibt. Es gab nur diese Mobile-Tickets. Ich habe da Leute, da liefen Leute auf einmal neben mir her. Ich habe die dann kurz angequatscht, weil die haben tatsächlich Deutsch gesprochen. Also 2 Jungs im Beşiktaş-Trikot und sprachen Deutsch. Dann habe ich die gefragt, Jungs, habt ihr eine Karte über oder was? Und dann guckten die an, wie, was für eine Karte? Ist ja vom Spiel hier. Ich sagte, es gibt da nur die Mobile-Tickets. Ich so, ach so, wusste ich nicht. Und dann habe ich mich gefragt, wo kommst du denn her? Und ich so, also Dortmund die Ecke, hab mich reingeschmuggelt, wollte hier aber eine Karte noch haben, ne? Und dann, ja, wir sind auch Dortmund-Fans, wir haben aber Dortmund-Trikot drunter, irgendwie so. Da
waren
ja
noch mehr Dortmund-Fans drin.
Ja, aber es waren halt Türken. Also
ja, okay,
das sehen wir. Von daher, ja, das noch dazu, aber
Ja, schöne Geschichte. Ja.
Ich habe ja Spaß bei sowas. Ich habe natürlich mir selbst diese Challenge gesetzt. Du hast mich befeuert ohne Ende, dass ich das auf jeden Fall durchziehe und da irgendwie reinkomme. Ich
hatte nur 16 Sprachnachrichten geschickt.
So, und als man dann, dass man dann da in dem scheiß Ding sitzt und sagt, geil, man hat's geschafft, man hat das Ziel erreicht, man hat 90 Minuten dieses Spiel live im Stadion geguckt. Und dann kriegst du aber gleichzeitig die Fotos aus der Kneipe und die anderen sind am Fußball gucken und irgendwie denkst du dir auch so, ja, irgendwie auch, weiß ich nicht, ob das jetzt so die bestmögliche Abgestaltung war, weiß ich auch nicht.
Ah, das ist, hat das nachhaltig schon. Da hast ja jetzt immer deine Geschichte zu erzählen. Problematisch wird's halt wegen dieser Kreditkarte. Aber gut, das ist nicht mein Problem.
Ja, schauen wir mal. Also selbst wenn mich das jetzt irgendwie noch was kosten sollte, dieser Scheiß, den ich hier unterschrieben habe ich ja nicht, aber den ich hier vereinbart habe, war es ja auch irgendwie wert, ne?
Das stimmt. Kannst ja wieder gegenrechnen mit einem fiktiven Kartenpreis.
Erstens mit einem fiktiven Kartenpreis und zweitens mit der Geschichte, die man erlebt hat.
Genau.
Absolut.
Unbezahlbar. Ja, Tim, ich habe leider gar nicht so viel zu berichten, wie du siehst. Ich habe diesen Keller hier umgebaut, in dem wir uns gerade befinden. Ich war aber trotzdem ein, zweimal Groundhoppen. Ich habe jetzt keine großen Reisen unternommen. Ich war bei Aalen gegen Münster. Das war ziemlich geil. Ich war bei vielen Spielen, die einen sportlich so gepackt haben. Kennst du das, wenn du so richtig im Spiel drin bist?
Ja, voll, klar.
Und das macht dann schon ziemlich Spaß, sich das Ganze anzugucken. Das war nämlich auch bei The Graf Schaap so. Ich war bei The Graf Schaap und du
das,
lachst.
Ja, das, du lachst. Das ist einfach so ein Vereinsname, der ja, also egal was da jetzt für eine geile Geschichte kommt, erstmal, die könnten besser heißen, dann wäre es eine coolere Geschichte.
Ja, The Graf Schaap ist klingt echt scheiße, aber da entwickelt sich ja so in letzter Zeit, also die gibt's ja, Fankultur gibt's ja schon immer, aber so eine richtige Ultraszene. Und dachte ich mir, gut, da guckst du mal vorbei, wenn es passt. Das passt jetzt ganz gut. Die haben gegen Excelsior Rotterdam gespielt. Da habe ich dich als Holland-Experte auch im Vorfeld gefragt, wie viele Gästefans kommen da mit. Du meintest 70, es waren ungefähr 70 da. Wahnsinniger. Diese Expertise.
Das ist scheiße. Ich habe keinen Bock, Holland-Profs zu kriegen. Das ist doch Rotze.
Der Holland-Experte hier in unserer Runde. Und ich dachte, ich gucke mir das mal an. Ich habe jetzt auch nicht so viel erwartet. Ich habe auch eine neue Taktik, wie ich an Stadien rangehe, die ich besuche. Ich gucke mir die vorher nicht mehr an, auf Fotos. Weißt du, man checkt die Stadien ja meistens aus. Ich mache das nicht mehr, zumindest bei größeren Sachen, um mich überraschen zu lassen, wie das da aussieht.
Aber das muss ich zugeben, habe ich eigentlich schon länger immer so, ja, nicht aus Desinteresse, aber einfach so automatisch gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, ich fahre eh hin, ich muss jetzt nicht wissen. Also ja, was ich noch gemacht habe, ist so ein Stadionplan, dass man guckt hat, okay, auf welcher Tribüne stehen denn die Heimszenen oder wo kommen die Gäste hin, wo oder um welche Straße sollst du am besten, von welcher Straße aus sollst du am besten kommen und die Tribüne wahrnehmen oder so, das habe ich nochmal gemacht. Aber so Stadionfotos habe ich mir eigentlich gar nicht so oft
angeguckt. Das ist echt mal so ein kleiner Groundhopper-Tipp, ist eigentlich ganz cool, wenn man es vorher nicht macht, hat man eine kleine Überraschung.
Aber andererseits, der Tipp bringt in Holland auch einfach gar nichts, weil die alle gleich aussehen. Ja,
das ist vielerorts echt so. Der Graf Schaap ist aber echt nochmal so ein Ding, das unterscheidet sich ein bisschen von diesen 0815 Arenen, finde ich. Auch so das ganze Stadionumfeld, es waren so viele so klassische Holland-Assis waren da unterwegs, aber auch viele so junge Ultras, so vom Kleidungsstil her auch und so, das war echt. Und dann ist das ja auch häufig so im westlichen Nachbarland, dass da so eine vorm Spiel so eine Gemeinschaftskultur so richtig herrscht, dass alle in diesem Vereinsheim da hocken und da läuft die übelste Gabbermucke und draußen sind aber auch so ganz viele Holzbänke aufgebaut und Tische und da sitzen alle zusammen. So ein bisschen wie bei Bohemians, weißt du?
Ja, auch voll geil. Mega geil.
Diese Holzbänke und so ein Kram, das ist da halt auch bei der Graf Schaap.
Das ist ja in Holland sowieso, sorry, dass ich dich unterbreche, das ist ja auch im Amateurfußball so, dass es wesentlich weniger Vereine gibt, die aber viel breiter aufgestellt sind, wo es dann auch im Seniorenbereich teilweise 5, 6, 7, teilweise noch mehr Mannschaften gibt, die Anlagen viel größer sind und dann aber ein zentrales Clubheim ist, wo alle den ganzen Resttag da hängen und sich Pommes reinstopfen und da läuft dann Profifußball auf dem Fernseher und die Leute verbringen einfach den ganzen Sonntag.
Das ist so eine richtige Kultur. So
ja,
eine Fußballkultur.
Das gefällt mir wirklich gut.
Und die kommen ja dann auch, man sagt immer, ja, die kommen jetzt immer alle zum Anpfiff ins Stadion, ja, weil es draußen so geil ist. Weil die da so viel Spaß haben, kommen die erst zum Anpfiff rein und bei der Graf Schaap echt guter Block, also echt gute durchgängige Stimmung, so gar nicht jemand so außer von Ajax oder so jetzt kennt oder also der Graf Schaap kann ich einfach nur weiterempfehlen, das hat Spaß gemacht, da mal zu sein. Stadionumfeld.
War denn ein Italiener cool. Zu Gast auch oder?
Nee, Palermo war nicht da. Ja,
das ist eine geile Freundschaft, ey.
Duisburg sind ich auch noch befreundet. Die waren aber, die sind auch die Zebras, ne? Das sind die Zebras aus Holland.
Die Zebra-Freundschaft.
auch mega viele Graffitis rund um das Stadion, aber so, so offizielle, also so Wandmalereien, weißt du? Wo dann die Vereinsgeschichte drauf abgebildet war und einem das Ganze einmal ums Stadion rum. Echt, echt eine Top-Sache. Und dann war ich noch, letztes Wochenende war ich in Meppen. Meppen gegen Saarbrücken. Grund war, ausschlaggebend war natürlich, dass Saarbrücken gefahren ist. Aber was in Meppen los ist, ist ja auch völlig krass, ne? Also dafür, dass...
Ich habe gar kein Bild, ehrlich gesagt. Also klar, deine Bilder habe ich jetzt bekommen, aber ja. Aber ich hatte kein Bild, muss ich zugeben,
also, was Meppen angeht. Meppen ist ja auch ein relativ kleines Örtchen, sag ich mal. Wie viel sind so ein Monat das? 30.000?
Keiner. Echt? Nur nein.
Das ist ich würde mal sagen, ich weiß nicht, Meppen, ich sag mal, Meppen hat zwischen 30.000 und 50.000 Einwohner. Und da war schon im Stadion, es waren echt viele Leute vor Ort. Diese Beobachtung ist jetzt anhand dieser der Relation zur Stadtgröße, weißt du?
Ja, ja.
Also ich sag einfach mal, dass jeder Sechste oder so quasi, der da lebt, im Stadion war. So gefühlt von der...
Also ich habe gerade geguckt, Meppen hat 35.000 Einwohner.
Ja, und das ist schon eine geile Fußballbegeisterung da. Du kommst dann an ins Stadion, du bist einfach so richtig, das ist ja so ein altes Stadion auch, du bist einfach richtig zufrieden, wenn du so auf der Hintertorseite sind da so ein paar Kutten fahren, da stehen so die Kutten und so ein Kram. Die Fanszene steht ja dann, die aktive Fanszene steht ja dann so auf der Gegengrade. Unten ist ein Stehplatzbereich, oben Sitze, absolut geil, hat Spaß gemacht und ja, Saarbrücken ist halt Saarbrücken, ne? Das kann man sich angucken und weiß, man geht danach zufrieden aus dem Stadion.
Es ist einfach geil, dass diese Spiele wieder da sind, wo man sagen kann, man weiß, das macht Bock heute.
Ja, ja, genau. Ich bin da hingefahren, ich wusste, das sind jetzt 200 Kilometer, das lohnt sich auf jeden Fall und war dann tatsächlich echt nur von der Euphorie in Meppen. Das war jetzt nicht so, dass der Fanblock da die super kreativen Lieder gesungen hat oder so. Ja, ja. Kollektiv am Rad gedreht ist, zu Dauergesängen, das nicht, aber der Torjubel dann, das war schon echt in Ordnung. Hat mir Spaß gemacht, in Meppen zu sein. War eine schöne Fußballatmosphäre.
Ja, top. Das war unser Urlaub.
Das war unser Urlaub, ja. Ich habe noch ein, zwei kleinere Sachen geguckt, aber das ist jetzt auch nicht der Rede wert. Das war unser Urlaub. Ja, Tim, du hast einiges erlebt. Ich habe hier was Schönes aufgebaut.
Du hast gearbeitet.
Was uns hier vielleicht noch weiterbringt. Ich möchte natürlich noch, ist das okay, wenn ich Werbung mache, Tim?
Das wäre was ganz Neues, ne? Sollen wir das?
Ja,
jetzt ist ein neuer Podcast, jetzt können wir auch mal Werbung machen.
Ja, klar. Werbung. Und zwar, Football Was My First Love, international. Da sind einige Folgen produziert worden in letzter Zeit. Und zwar einmal...
Was also man merkt auf jeden Fall, wer von uns beiden der Produktive im Urlaub war.
Ja, definitiv. Einmal haben wir da unterwegs mit dem FC Bayern und zwar spreche ich da mit jemandem, der bereits in den 80ern mit dem FCB unterwegs war. Ich glaube, die Folge heißt geknackte Autos, gebrochene Beine und Gasgranaten. 3G ist das. Kann ich jedem nur weiterempfehlen, denn darum geht's in dem Podcast.
Boah, das ist aber 3G, wie dieses, diese Einladung zum Wortspiel schon missbraucht wurde in den letzten Wochen, ne?
Ja, es ist auch zu stumpf.
Boah,
zu stumpf. Ey. Ja, FC Bayern vor der Jahrtausendwende im Europapokal, lohnt sich auf jeden Fall da mal reinzuhören. Dann gibt es ein Interview von einem LASK Linz Fan, man darf auch LASK Linz sagen, der ein bisschen über...
Wo kann man das, in welcher Folge konnte man das in der ersten Staffel nachhören, dass LASK Linz auch in Ordnung ist, weißt du es noch?
Absolut keine Ahnung.
Ich auch nicht.
Ist auch egal.
Ja. aber es geht. Es geht. Einfach 99 Folgen durchhören, dann geht das.
Und zwar geht es da um Christian. Christian ist LASK-Fan, er ist 25 und ich habe ihn interviewt und ich dachte mir erst, ein 25-Jähriger, ob das so wird, weißt du?
Ne, weil die Erfahrung noch nicht da ist.
Genau. Und da wird man dann tatsächlich, kommt man in Linz an, auf dem Tisch bei ihm, auf dem Frühstückstisch, dann frische Eiwaffeln. Da habe ich kaputt gelacht. Ordentliches Frühstück, Kredenz, so wie es sein sollte. Alle Interviewpartner für die Zukunft. Nee, war echt großartig, war super.
Apropos, wo sind deine Frischeiwaffeln hier?
Hier
gibt's nur Knoppers und Amicelli.
Ich habe Amicelli hier aufgetischt, das ist ja wohl...
Knoppers, Amicelli und Monster, aber gut. Also für mich reicht's, aber wenn hier demnächst die anspruchsvollen Gäste sitzen... Ah.
Nee, wir saßen an so einem richtig schönen österreichischen Holztisch, du kennst das, und haben da gefrühstückt und er hat ein bisschen über seinen Verein erzählt, über die Fanszene, über die Geschichte des Vereins, über den Werdegang. Es ging in die Regionalliga runter, dann in die Champions League und diese Geschichte ist so unglaublich traurig, weil, ich erzähle das einfach, ihr braucht es gar nicht mehr hören, ich erzähle es einfach nochmal. Auf jeden Fall hat LASK im Europapokal gegen Manchester United gespielt, der Gegner ist denen zugelost worden. Und das Hinspiel war in Linz und das Rückspiel war in Manchester. Das Hinspiel in Linz war schon wegen Corona. Corona grassierte da gerade ohne Zuschauer. Das Rückspiel in Manchester auch. Wäre das Hinspiel in Manchester gewesen, war das diese Woche, wo noch Zuschauer zugelassen wurden. Das war auch die Woche, wo Gladbach hat noch irgendwo gespielt, oder?
Das war auch bei uns. Wir haben doch zu Hause gegen Paris noch mit Zuschauern gespielt.
Ja, ja, ja.
Und das Rückspiel in Paris wurde ohne.
Genau, genau. Das war diese Woche und die haben schon in Windeseile 3.000-4.000 Tickets verkauft und konnten dann einfach da nicht hinfahren.
Das ist bitter.
Das ist einfach, das ist so eine unfassbar traurige Geschichte. Könnt ihr gerne nachhören. Football was my first love international. Und in dieser Woche ist
wobei, es gab ja noch traurigere Geschichten, ne, was das angeht. Wir haben schon wieder fast vergessen, dass Saarbrücken damals im Pokal-Halbfinale stand. Die standen im DFB-Pokal-Halbfinale und durften nicht hin.
Ja, das ist, da gibt es einige richtig traurige Geschichten. Auch diese Aufstiege, so Bochum oder so,
steigen
sichern wieder auf und kannst nicht verfolgen. Da gab es schon einige Corona-Schicksale. Aber was ich sagen wollte, in dieser Woche ist ein Interview erschienen mit Guntram. Guntram ist Fan vom Chemnitzer FC, ehemals FC Karl Marxstadt, und der fährt bereits seit den 60ern. Und mit ihm habe ich die großartige Story aufgenommen, weil der FC Karl Marxstadt 12 Tage nach dem Mauerfall bei Juventus Turin gespielt hat und während die ganze Nation Kopf stand, haben einige FCK-Fans die Reise geplant nach Turin. Und zwar sind die mit dem Sonderzug gefahren, 400 Leute, und es ist eine großartige Geschichte über ungeahnte Reisefreiheit, über diese Gefühle, die da mitgeschwebt sind. Es geht eigentlich gar nicht so sehr um den Fußball, sondern vielmehr um dieses geile Gefühl, plötzlich frei zu sein. Ist cool geworden. Der gute Mann ist 70, und hat wirklich einiges zu erzählen gehabt. Das ist meine Werbung. Heute mal ein bisschen länger ausgefallen.
Das war schon ein richtiger Teaser, war das ja schon.
Übelst ein Teaser, ne? Vielleicht spielen wir noch ein bisschen so.
Vielleicht machen wir das jetzt ab jetzt, dass wir keine Werbung mehr machen, sondern Teaser.
Wir teasern, ja, das ist der Teaser. Ist der großartige Teaser. Tim, das war die erste Folge Zwitzwoch.
Aber ist lange geworden.
Am Anfang fand ich es ein bisschen komisch, dass du hier sitzt. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt. Ich möchte trotzdem, dass du jetzt gleich das Haus verlässt.
es ist wirklich kurz vor Mitternacht. Ich bin auch echt, ich bin müde. Ich bin richtig müde jetzt. Das war anstrengender als sonst irgendwie.
Fandest du?
Ja, voll.
Ja. Ich bin zufrieden mit der ersten Folge.
Ich sehe es so wie du. Also ich hatte auch am Anfang große Skepsis. Ich habe es sogar vor der Aufnahme ja schon angedeutet. Irgendwie habe ich das Gefühl, wir müssen heute 3-4 Versuche starten und hier eine zweite Aufnahme oder eine dritte. Eine zweite war es auch, ne? Wir haben
zweite war es, ja.
Eine haben wir eben kurz verworfen, da haben wir die Zunge nicht geordnet gekriegt, ja. Nee, aber jetzt im Nachhinein, irgendwann sind wir wieder reingekommen. Man muss ja auch dazu sagen, es ist ja nicht nur Folge 1, sondern wir hatten ja jetzt auch einfach drei Wochen. Wir haben 3 Wochen in kein Mikrofon geredet und dann auch noch in ganz ungewohnter neuer Umgebung.
Mit Ledersofa.
Ohne Bildschirm. Dafür lacht mich hier ein Ledersofa an, genau. Und also es war sehr viel neu und dafür, ich sag mal so, die Messlatte der letzten Folge war jetzt auch nicht so hoch.
Der Weg ist das Spiel, Folge 99.
Boah, ab in die Tonne, ey. Ab in die Tonne.
Ein würdiger Abgang, ey.
Das war auch der Grund, warum wir das dann beendet haben.
Ja, ja, also das war ja so maximal schlecht. Da möchte ich gar nicht mehr drüber reden. Sollen wir einen Deckel drauf machen, Tim?
Können wir.
Ja.
Wir müssen noch so ein bisschen überlegen, jetzt wo wir die alte, ich bin die ganze Zeit geneigt zu sagen, die erste Staffel fertig haben, wir müssen ja noch so ein bisschen die Highlights raussuchen. Also wenn jetzt die Leute hier mit unserem neuen Witzwoch-Format anfangen und sagen wollen, okay, was haben wir hier in der alten Staffel verpasst? Klar, Folge 10 steht über allem, gar keine Frage. Aber ich würde gerne noch so einen kleinen Aufruf starten. Was war eure Lieblingsfolge? Was war die beste Folge? Aus der Wichser-Spiel Folge 1 bis 99. Einfach so, dass wir so ein bisschen sagen können, das sind die Highlight-Folgen, die würden wir irgendwie, ja keine Ahnung, nochmal in eine Instagram-Highlights packen oder irgendwie sowas.
Also wir machen damit auf jeden Fall verrückte Sachen.
Machen wir damit. Aber ich würde gerne so ein bisschen so ein Feedback haben, weil wir muss man auch dazu erzählen, nach jeder Aufnahme sitzen wir ja hier und sagen, das war gut, das war schlecht.
Wir ordnen das meistens Tabellenpositionen
ein. Meistens sagen wir jede Woche, ja, okay, oberes Mittelfeld.
Könnte zum Europapokal reichen.
Ja, das ist so unser Standard Resümee. Aber wenn man ehrlich ist, dadurch sind natürlich auch viele Folgen, die eigentlich eher im unteren Mittelfeld sind. Und dementsprechend, ja, ich mache das kurz, eure Lieblingsfolge. Gebt uns eure Lieblingsfolge aus Folge 1 bis 99. Wir schauen mal, inwieweit wir da ein Ergebnis rauszaubern.
Jo, das machen wir so. Ihr hört uns ab jetzt, also ab Folge 2, dann jeden Mittwoch, jeden Witzwoch.
Das heißt, wir müssen morgen ja schon wieder aufnehmen.
Ja, ist richtig. Wir müssen morgen sitzen wir schon wieder hier.
Liebe,
verdammte Axt. weil da noch Themen finden. Ja, und ansonsten, nee, du machst immer, du musst es auch weitermachen. Du musst hier diese Verabschiedung übernehmen. Was soll das?
Den Deckel drauf heißt
warum
das.
Warum hast du nicht mein T-Shirt an?
Warum ist hier ein Ledersofa? Nee, wie ging das? Deckel drauf heißt das weiterhin. Und das mache ich jetzt auch. Dementsprechend, ja, danke fürs Zuhören. Ich vermute, dass uns jetzt in dieser Folge viele Stammhörer aus Folge 1 bis 99 zugehört haben. Dementsprechend danke, dass ihr es ausgehalten habt, jetzt 3 Dwitz-Woche ohne unsere Beschallung ja zu überleben. Also sorry für die lange Pause, die auch länger war, als wir eigentlich mal gedacht haben. Aber vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, wir konnten an die alten Folgen anknüpfen. Ihr seid zufrieden mit dem, was jetzt hier im neuen Format abgeliefert wird und was ab jetzt wieder jeden Dwitzwoch abgeliefert werden soll. Dementsprechend nochmal danke und eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Macht's gut. Ciao.